Hallo, könnt ihr mich hören?
Beisenman?
Natürlich können wir dich hören.
Okay, dann lass uns direkt anfangen, solange wie ich noch irgendwie 4G habe.
Ne? Du hast 4G.
Mhm. Das ab und zu habe ich auch nur 3G.
Wir wiederum haben übrigens einen, und jetzt kommt Werbung, einen Sponsor tatsächlich für diese Folge, den wir schon mal gehabt haben. Sky Ticket ist nämlich zurück, Freunde.
Wie geil ist das denn?
So,
vor allem, ne? Da kann man jetzt ganz frisch sagen, die Bayern haben ja ihr Ticket nicht gelöst für Kiew, aber ihr könnt noch.
Dafür können jetzt alle anderen das Ticket nämlich in der Tat lösen. Ihr kanntet das ja, wir haben ja schon mal drüber geredet, dass das sowas ist irgendwie so wie Netflix, also oder ne, Bruno Labbadia einfach irgendwie von Monat zu Monat gucken, ob man bleibt. Alles das kann man jetzt hier eben auch mit Sky Ticket machen. Und Freunde, wir haben in dieser Folge sogar noch einen viel geileren Deal rausgeholt als beim letzten Mal, denn dieses Mal zahlt ihr nur 9,99 € für Sky Ticket und zwar nicht nur für einen Monat, sondern für alle Spiele, die in dieser Saison auch noch gezeigt werden. Also nämlich die beiden Schlusskonferenzen in der ersten und zweiten Bundesliga, wo es nochmal hoch
hergeht. Wir melden uns vorm Abgrund.
Wir melden uns vorm Abgrund, ganz genau. Und natürlich auch Finale DFB-Pokal, Euroleague und UEFA Champions League. Ist das nichts, Kinder?
Also ich könnte heulen vor Glück.
So. Was sagst du denn denen, die sagen, das gibt's da auch im Free TV?
Ja, das ist eine gute Frage, Lukas. Was sagst du denen denn?
Denen sagen wir nur zwei Dinge, Bela Reti und Steffen Simon.
Oh, jetzt ist sie aber, das ist ja aber Kollegenbashing. Steht aber so im Briefing, kann man auch mal sagen, oder? Also 9,90 € für alle Spiele bis zum Ende der Saison, also einschließlich UEFA Champions League Finale unter skyticket.de/mml. skyticket.de/mml, 9,90 €. Skyticket für alle Neukunden.
Und für die ersten drei Anrufer gibt es eine Lümmeltüte mit dem Gesicht von Sandro Wagner drauf.
So.
Ah nee, falscher Sponsor.
Und damit hinein in die Schlusskonferenz, damit hinein in die 36. Folge von Fußball MML. Musik bitte. Ich begrüße zur 36. Folge von Fußball MML, der Sky-Podcast in Spanien, glaube ich, in Spanien. Micky Beisenherz.
Richtig, ich habe das Klinsmann-Trikot an, ich habe die Adiletten an, ich bin voll drauf.
Der Torero von MML, so.
Man und nennt mich hier im Ferienclub, nennt man mich La Bestia Negra.
Am Buffet.
Und zwar, weil du dir die Füße, weil du dir die Füße nicht gewaschen hast. So.
Gianluigi Buffet.
Im Wedding wiederum, das ist da, wo die Boatengs groß geworden sind, glaube ich.
Ein Boateng. Ah nee, zwei Boatengs, aber nicht der, den du meinst. Nicht der, wo verletzt ist jetzt.
Ich begrüße Lukas Vogelsang.
In dem Spanien Berlins quasi, dem Wedding.
Lukas Vogelsang, man nennt ihn White Wedding. Ne? So.
Aber den jetzt auch. Aber du, die Adiletten und die Fukuhila gibt es hier auch unten am Kiosk. Das weißt du ja.
Das ist richtig, ne?
Kinder, ich schenke mir noch einen ein, sage kurz noch, dass mein Name Mike Nöcker ist und freue mich auf die Analyse des Champions League Halbfinals zwischen Real Madrid und dem FC Bayern. Für alle die, die es noch nicht gehört haben, können wir hier exklusiv verkünden, das Spiel ist 2-2 ausgegangen und Real Madrid steht damit im Finale.
2-2, es war die erste Saisonniederlage für die Bayern. Okay. Aber es ist ein merkwürdig indifferentes Spiel, was eigentlich aufregend war, aber doch total langweilig, weil man nicht das Gefühl hatte, es passiert noch das, was man sich vielleicht sogar gewünscht hätte, dass es passiert. Also es war ein merkwürdiges Spiel, vor allem die zweite Halbzeit. Ich kann es überhaupt noch nicht greifen.
Lass mich mal mit einem interessanten Satz anfangen von meinem Kollegen Wolf Fuß, der nämlich in seinem Kommentar gesagt hat, die Bayern sind es nicht gewohnt, dass ein Fehler spielentscheidend sein kann. Zumindest in dieser Saison nicht. Und da ist natürlich tatsächlich einiges dran. Und ein bisschen ja auch so das Ding, was wir auch schon im letzten Podcast besprochen haben, so diese Körperspannung, ne? Diese Wettbewerbsspannung, die Bayern halt eben nicht haben. Real Madrid ist quasi die erste ernstzunehmende Herausforderung in dieser Saison gewesen.
Ich würde sogar noch weitergehen. Im direkten Vergleich, die Mannschaft, wo man immer noch das Gefühl hat, wenn sie müssten, schalten sie einen Gang höher und dann gewinnen sie das Ding noch.
Also erstmal war es ja doch ein ganz cooles Spiel. Also das ging ja ganz schön hin und her. Die Bayern haben schön Druck gemacht, das war schon in Ordnung. Und es gab ja gute Gelegenheiten auf beiden Seiten, die ausgelassen wurden. Also alleine für Cristiano Ronaldo ist der heutige Abend, glaube ich, schwer erträglich, weil er weder im Hin- noch im Rückspiel für die Entscheidung hat sorgen können. Das ist für ihn persönlich auch sehr ungewöhnlich. Und wer natürlich einen richtig schlechten Abend hatte und auch einen richtig schlechten Restmonat, ist natürlich Sven Ulreich, der sich durch diesen einen Fehler die komplette Saison versaut hat. Das ist natürlich echt bitter. Ne? Man hat auch die Entstehung, konnte man eigentlich auch richtig sehen. Ne? Da kam der Ball, dann dachte er, den nehme ich mal schön in die Hand, dann fiel ihm ein, Moment mal, dann wäre es ein Rückpass, den muss ich ja wegschießen. Und dann,
war auch schon
weg. Da hat er zwei Sachen gleichzeitig gedacht und dann guckte er hinter sich und merkte, hups, das war's dann.
Er hat nämlich zwei Sachen gleichzeitig gedacht. Erst gedacht, ich bin ja fast so gut wie Neuer und dann, doch nicht. Oh. ja. Aber man muss dazu bei der Entstehung von dem Tor, der Rückpass kam ja von Corentin Tolisso. Das ist schon spät, ja. Ich trinke rum. Corentin Tolisso, und der wird ja in Frankreich das Taschenmesser genannt. Und ich habe gedacht, ja schade, da hat er jetzt halt die falsche Hintermannschaft aufgeschlitzt, weil den Pass kannst du dir ja dann auf dem Niveau so auch nicht leisten. Also ich finde, der Pass ist auch schon, wie sagte, wenn wir jetzt schon den Kollegen Fuß zitieren, ein schimmliger Ball hat das genannt.
Ja.
Ein schimmliger Ball.
Das Interessante übrigens, worüber ich jetzt tatsächlich gerne mal mit euch reden möchte, ist, dass alle gesagt haben, dass die Bayern so gut gespielt haben. Und irgendwie schleicht mich der Verdacht, dass das möglicherweise gar nicht stimmt. Ich sag warum. Also, oder fangen wir mal zumindest an und dann sollten wir das irgendwie gemeinsam diskutieren. Ich hatte zum Beispiel das Gefühl, als dieses schnelle 1-0 gefallen ist, hätte ich mir ehrlich gesagt gewünscht, dass die Bayern weiter draufgehen, weil tatsächlich Real Madrid so chaotisch hinten gestanden hat und so von der Rolle war, dass du eigentlich gefühlt innerhalb von 3-4 Minuten vielleicht sogar das zweite hättest machen müssen, wenn du diesen massiven Druck der ersten 3 Minuten weiter aufrechterhalten hättest. Was sie allerdings gemacht haben, ist, sie haben sich erstmal geordnet und zurückgezogen und über ein paar Minuten ein 4-1-4-1 gespielt, das einfach nichts anderes als Ruhe in das Spiel reinbringen sollte. Und da hatte ich zum ersten Mal irgendwie so das Gefühl, das ist mir gerade hier nicht konsequent genug, das ist mir gerade hier nicht risikobereit genug.
Aber war es vielleicht nicht auch ein bisschen die Angst davor, zu schnell, zu viel Hurra-Fußball zu spielen und sich dann einfach einen Konter zu fangen?
Ja, weil was nämlich dann passiert ist, dann bekommst du in der 11. Minute das 1-1, das will man ja nicht.
Gut, so hast es in der 16. Minute bekommen.
Also. Du hast es in der 11. bekommen, Mike.
Ach so, ich dachte,
das war der Scherz, aber ich erkläre dir den gerne nochmal. Okay, pass mal auf, wir machen es nochmal.
Warte kurz, so viel Zeit muss sein. Moment.
Ja, dann... nein, aber ist nicht viel mehr das Problem, wenn du sagst, sie hatten plötzlich Angst, ja, oder haben sich zurückgezogen, anstatt Angst weiter vielleicht. Zu stürmen, ist nicht das Problem, was sich sowohl in München gezeigt hat, als auch jetzt in der ersten und noch viel mehr in der zweiten Halbzeit, dass man immer das Gefühl hat, die Bayern waren stärker bis an den Strafraum und dann fehlte die Präzision, während fast jeder Angriff, den Real Madrid dann mal zu Ende gespielt hat, total präzise war. Also die haben mit wenigen Pässen und vor allen Dingen Marcello, die einzige in dem Weltfußball, die einzige Mischung aus Kobold und Zauberer, wie ich fand heute. Aber die Pässe sind so präzise. Das geht in wenigen Ballkontakten so nach vor, dass man immer das Gefühl hat, die können ihr Tor machen. Ja, während die Bayern, wo man immer dachte, ja, bei dem letzten Ball, der kommt halt nicht. Ja. Und das ist für mich der große Unterschied. Deswegen würde ich auch das Bayern-Spiel nicht so loben. Du kannst am Ende, 36-19 Abschlüsse haben. In beiden Spielen zusammengerechnet, wenn die aber nicht gefährlich aufs Tor kommen und wenn dann die gefährlich aufs Tor kommen, auch von Navas noch entschärft werden, also der ja Weltklasse auf der Linie war, dann verlierst du das halt hin. Es ist irre, was der abliefert. Aber
nur auf der Linie, ne?
Ja, wie Daumen. Aber,
Gott. Das ist doch wohl wirklich.
Aber
ich tue das, weil ich. Das ist eine Unverschämtheit. Das gibt's doch überhaupt nicht. Dass ich jetzt hier in diesem. Das ist doch. Das gibt's doch gar nicht.
Ich habe ein absolut reines
Gewissen. Ich habe ein absolut.
Der Herbert Grönemeyer über glühende Kohlen lauscht.
Ja, sonst noch irgendwas.
Herbert Grönemeyer wieder über glühende Kohlen in Leverkusen läuft.
Ja, Lukas Vogel sagen, mit dem Daumensyndrom kommt er hier noch uns noch um die Ecke. Ne?
Auch schön.
Nein, ja. Aber das Ding ist doch einfach, ich habe trotzdem das Gefühl gehabt, während die Bayern, während Real Madrid die Angriffe irgendwie mit dem Seziermesser durchgeführt hat, war Bayern München immer so ein bisschen wie so ein Kochquirl. Weißt du, so immer irgendwie doch stumpf am Ende.
Gut, dieser Kochquirl-Eindruck, der entsteht natürlich schon durch die Spielweise von Thomas Müller, logischerweise, der ja tatsächlich
quirlig,
sehr quirlig,
der ja, Bayer.
Ja. Ja, also es ist interessant, weil der Punkt ist der tatsächlich natürlich, es war Handelfmeter geschenkt, völlig richtig, hätte Elfmeter geben müssen, völlig richtig, die Bayern haben wahnsinnig viele Chancen gehabt und trotzdem hatte ich genau das, was du gerade gesagt hast, Lukas, das Gefühl, dass die Quote war 39-16, dass eben diese 16 Chancen viel präziser gespielt waren, auf tatsächlich nochmal so einem Tick höherem Niveau. Und dementsprechend, also nimmt nur die Ronaldo-Chance beispielsweise, die er knapp dann tatsächlich am Winkel quasi vorbeigeballert hat. Da waren einfach auch in der Geschwindigkeit, hatte ich das Gefühl, in der Präzision der vorletzten und letzten Pässe, hat mir das Spiel tatsächlich von Real Madrid einen Tick weit besser gefallen.
Ja, das kann man auf jeden Fall so sehen. Das war ja auch definitiv so. Da haben die Bayern natürlich auch ein bisschen zu eingeladen, muss man sagen. Also es gab schon Stellen, vor allen Dingen bei den Außenverteidigern hatte ich teilweise schon das Gefühl, was machen die denn da? Oder beziehungsweise, was machen die da nicht? Ich sehe gerade hier bei Lanz, Waldi Hartmann. Kann das sein, dass er noch geiler aussieht als früher? Sorry, ich war kurz abgelenkt.
Oh, wusstest du übrigens, dass das letzte Mal hier dieser angetrunkenen Sportlerrunde, also jetzt nur wegen Waldi Hartmann.
Meinst du uns?
Nein, ist das letzte Mal, dass es hier Lanz nach Fußball gibt im Chat.
Aber wie verdienen denn Niki und ich dann Geld?
Weil ab dem nächsten Jahr natürlich Sky zusammen mit der Zone exklusiver Champions League Partner ist. Ach und so, das ZDF ja raus ist. Ja.
Echt? Komplett? Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Ja. Echt? Aber deswegen kann doch trotzdem Lanz über Fußball reden. Also ich finde ganz ehrlich, dass der ZDF-Zuschauer auf die bestechende Optik eines Waldemar Hartmann in den besten Jahren nicht verzichten sollte. Sage ich ganz klar.
Vielleicht schreibt er ein Buch oder singt ein Lied und dann wird das auch wieder was.
Habt ihr eigentlich mal den Stand-up von Waldi Hartmann gesehen bei Raab?
Ja, ich
also das kann ich den Leuten wirklich nur dringend empfehlen. Der Hintergrund ist, Waldi Hartmann, so viel Zeit muss sein, Waldi Hartmann hatte vor Jahren mal darüber nachgedacht, mal auch Stand-up zu machen, weil das weiß man ja, wenn man zu Hause weiß, dass vor allen Dingen Frauen über das Fernsehprogramm und Ticketverkäufe entscheiden, dann weiß man, wie es in bundesdeutschen Haushalten zugegangen ist. Da kommt ja häufig die Frau nach Hause und sagt, du, Günther, dieser Waldi Hartmann, den ich immer so gerne gucke, den ich so richtig geil finde, der geht jetzt auf Tour. Ey, lass uns da auf jeden Fall mal Karten für kaufen. Ich finde ihn ja richtig geil und Fußball auch. Und dann war auf jeden Fall Waldi Hartmann am Grübeln, ob er das machen soll mit Stand-up. Und dann haben der teuflische Harald Schmidt und Atze Schröder von links und rechts auf Waldi Hartmann eingeredet, dass er das auf jeden Fall machen soll. Dass das eine richtig gute Idee ist und die wussten schon, das gibt ein Desaster. Und das kann und ich jetzt, wirklich jetzt, nur allen jetzt, Fans jetzt. Von MML ans Herz legen, sich bei YouTube mal Waldi Hartmann Stand-Up TV total anzugucken.
Jetzt kommt aber
eine Stille wie auf den Rängen beim VfL Wolfsburg. Also
jetzt kommt aber die Pointe davon. Jetzt kommt die Pointe, die da gefehlt hat. Bei dem ersten Live-Gig in der Urania in Berlin war ich mit meinem Vater.
Nicht ey, wirklich?
Doch, ja.
Klar. Ja, du hast ja schon ganz andere Sachen angetan, Lukas.
Ja, mein Vater hat aber auch mal, als im Schützenhof Spandau Fips Asmussen gespielt hat, hat er auch Karten besorgt.
Ja, aber Fips Asmussen ist ja wenigstens lustig.
Ja, aber wir sind zu Waldi Hartmann und Waldi Hartmann hatte sich gerade die Bremse da abrasiert. Und dann war wirklich anderthalb Stunden Stille und zwischendurch war so ein 5-Minuten-Video, was auf die Leinwand projiziert wurde, wo Harald Schmidt ihn beglückwünscht hat zu diesem Schritt, dass er jetzt Stand-up macht.
Ach, und wirklich?
Es konnte nicht schlimmer werden. Wir sind dann auch irgendwann gegangen, Ja, weil man das nicht aushalten konnte. Also ich war da, ich bin Zeitzeuge.
Das gibt's
man erinnert
gar
sich
nicht.
Ja an sowas. Verstehst du? Ich habe Costa Rica Gott. Gegen Deutschland, das Eröffnungsspiel ja. habe ich verpasst,
ja.
aber ich war bei Waldemar ja. Hartmann in der Urania.
Das ist ja dein persönliches Vietnam eigentlich, ne? Das sagen die später noch. Immer rede nicht so mit Lukas. Der war bei Waldi Hartmann. Der hat gedient. Ne? Der hat sich, der Lukas Vogelsang hat sich bei Waldi Hartmann seinen Purple Heart verdient.
Ne? Also, weil du es gerade angesprochen hast, die Außenverteidiger.
Ja.
Die Außenverteidiger in dem Halbfinale. Man muss doch sagen, es ist doch absurd und es sagt extrem viel über die Qualität von Marcello aus, dass in einem Halbfinale, wo Kimmich sowohl in Hin- und Rückspiel ein Tor macht, dass Marcello ja. trotzdem nach Punkten gewonnen hat.
Ja.
Kimmich hat in Hin- und Rückspiel sein Tor gemacht und er hat in beiden Spielen sehr gut ausgesehen. Aber nach Punkten hat Marcello gewonnen, weil er einfach der prägende Spieler, noch mehr als Kroos und Modric und auch mehr als Ronaldo in diesen beiden Spielen für mich war. Immer wenn der am Ball war, wusstest du, es passiert nach vorne was. Er bereitet dieses Tor von Benzema, der weiß genau, was er da macht. Der wackelt den Kimmich aus, die Flanke kommt punktgenau, der Benzema muss auch nur noch den Kopf reinhalten. Ja. Also es ist schon Wahnsinn, dass das letztendlich auf dieser Position entschieden wurde, dieses Halbfinale.
Also Marcelo ist ja sowieso ein Wunder. Ne? Der Typ ist ja jetzt wie lange bei Madrid? 8 Jahre? 9? Ich weiß es gar nicht. Der ist ja schon ewig da und schon ewig Stammspieler. Aber einer der meist unterschätzten, glaube ich, durch seine komplette Karriere hindurch. Also diesen...
Die habe ich in der vergangenen Woche die Geschichte von Marcello erzählt? Also den Werdegang? Oder habe ich mir das nur eingebildet und habe es Kai Feldhaus beim Fußballgucken erzählt?
Du hast es dir nur eingebildet.
Letzteres.
Okay, also pass auf. Marcello ist ja damals bei diesem Südamerika... Das gab eine kurze Südamerika-Einkaufstour von Real. Da haben sie Gago geholt. Higuain, Gago und Marcello. Higuain ist ja mittlerweile weitergezogen. Gago ist vergessen und Marcello war halt irgendwie so, den haben die geholt und alle wussten gar nicht, was wollen wir mit dem? Er war so eigentlich der legitimierte Nachfolger von Roberto Carlos. Ja. Und dann ist der aber unter Mourinho total in Ungnade gefallen und der hat ja dann den portugiesischen Linksverteidiger geholt.
Dessen Name ist Contrao, glaube ich. Du meinst Limal, genau, ja.
Contrao.
Ne? Ja.
Und dann war der weg vom Fenster. Und das war ganz irre, weil eigentlich sogar Roberto Carlos gesagt hat, das ist der legitimierte, beste linke Verteidiger der Welt und sein legitimer Nachfolger. Und das hat so echt eine Sekunde gedauert. Also diese Mourinho-Zeit war ein Bruch. Aber der Witz ist einfach, dass Marcello in Rio de Janeiro als der beste Futsalspieler aller Zeiten galt. Also die werden ja, die kleinen Vereine, und aber der hat ja bei Fluminense gespielt, die haben alle keinen Platz für die ganzen Jugendmannschaften. Deswegen wird da 5 gegen 5 gespielt, also Futsal. Und normalerweise wirst du zwischen 10 und 12 umgeschult, ja, und spielst dann Großfeld. Marcello war so gut, den haben die bis 15 noch Futsal spielen lassen, weil der den halt jede Meisterschaft gewonnen hat, da im Staate Rio. Und dann haben sie ihn das erste Mal auf Großfeld gelassen und er hat sich wie selbstverständlich die 10 übergezogen. Und hat gespielt und war der absolut genialste Spieler auf dem Platz. Und der Trainer damals hat gesagt, das ist der beste Spieler, der jemals bei Fluminense auf dem Großfeld gespielt hat. Aber der ist kein Zehner, der wird für immer linker Verteidiger spielen. Und schon mit 15 ist der linker Verteidiger geworden, was ganz, ganz ungewöhnlich ist.
Und das Interessante ist aber, und das passt wiederum auch zu Futsal, die Art und Weise, wie Marcello ja auch den Ball behandelt, ne? Also durch Futsal ist ja dieses, was man jetzt beim Stoppen mittlerweile in der Bundesliga auch sieht, dass die sozusagen, dass die den Ball nicht mehr seitlich stoppen oder draufpassen, sondern so ein bisschen so drüber rollen mit dem, mit dem Stollen quasi so, sich den Ball ein bisschen vorlegen und über den Ball drüber rollen. Das ist ja etwas, was tatsächlich auch aus Futsal kommt. Und wenn man sich wiederum dann erinnert, auch an diese Ballannahme im letzten Spiel, im Hinspiel, wo es ja irgendwie so einen 50-Meter-Pass gegeben hat und Marcelo einfach den Fuß drauf gehalten hat und ihn wie selbstverständlich sozusagen in der Sekunde, in der Ball ankommt, auch tatsächlich an seinem Fuß klebend und auf seinem Fuß klebend sozusagen oder unter seinem Fuß klebend auch angestoppt hat, da merkt man tatsächlich auch, dass der eine Futsalausbildung hat. Das ist aber interessant.
Wie viele Szenen kannst du abrufen von Marcello, um mal das Loblied weiterzusingen, wo er lange Bälle mit dem Bein über dem Kopf wie so ein Handballtorwart annimmt?
Ja.
Und der klebt am Fuß. Und das ist ja genau das, was du eben auch beim Futsal, das ist so halb Futsal, halb Capoeira, das sind ja Dinge, das schafft ja mancher mit dem Kopf nicht in der Höhe. Und dann nimmt er die Bälle an. Und das, ich finde diese ganze Art und Weise, wie er Fußball spielt, also nochmal, um Wolf-Christoph Fuß zu zitieren, er sagte, kaum einer vereint Leichtigkeit und Präzision so sehr im Weltfußball wie Marcello im Moment.
Absolut. Und da waren Szenen dabei, da ist er dann auch wirklich der Unterschiedsspieler, ne? Da waren Szenen dabei, ich glaube irgendwie sowas in der 83. Minute, bedrängt auf der linken Seite, spielt er dann, glaube ich, umzingelt von drei Bayern-Spielern, spielt er dann so ein 40-Meter-Pass, der präzise in dem Lauf von, ich glaube, Benzema kommt, ich weiß nicht mehr, ich glaube, in der 83. Minute war Benzema nicht mehr auf dem Platz, aber irgendwie, also ihr erinnert euch jedenfalls an diese Szene, wo du wirklich davor steckst und denkst, das gibt es doch gar nicht, man kann doch so nicht spielen, man kann auch nicht so präzise flanken letztlich, wie er das dann ja auch zum 1:1 auf Benzema gemacht hat. Diese Flanke ist einfach eine totale Sensation, weil sie genau präzise getimed ist und genau dahin kommt, wo sie hinkommen soll, nämlich auf den Kopf von Benzema, der frei steht und das 1:1 macht. Das ist Weltklasse.
Aber kann man dann sagen, dass zwei brasilianische Außenverteidiger das Finale für Real Madrid entschieden haben, das Halbfinale?
Ja, man kann...
Marcello und Rafinha?
Okay. ich glaube, am Ende des Tages, at the end of the day, haben die Bayern, obwohl sie natürlich überlegener gewesen sind, sie haben in den beiden Spielen 60-40 Ballbesitz gehabt, aber am Ende kannst du auch über den Schiedsrichter meckern. Du darfst in einem Champions-League-Halbfinale diese Tore, die die Bayern kassiert haben, nicht kassieren, wenn du ins Finale willst.
Speziell das erste Tor von Benzema heute, das darf natürlich überhaupt nicht passieren. Der Ball war ja dann doch vergleichsweise lang unterwegs und Alaba steht da irgendwo auf Höhe des Pfostens rum und denkt, was mache ich hier eigentlich?
Ja.
Also das ist das da, alleine
da war auf
schon.
Auf dem Ball war ja schon Schnee drauf, wie Christoph Daum sagen würde.
Jetzt reicht das. Ich höre euch nie wieder.
aber du siehst sie gerade, wie so ein total beleidigter Christoph Daum die Jacke anzieht und jetzt einfach rausgeht.
Aber dann kann man doch einfach sagen, dann sind es letztendlich das Rafinha, von Rafinha eingeleitete Tor, dann dieses Schlechtverteidigen vor dem 1:1 und dann dieser Wahnsinnsbock von Ulreich. Das ist dann einfach zu viel für ein Champions-League-Halbfinale. Das geht nicht.
Ja. Und das Zweite im Übrigen, wenn man überlegt mal, am Ende des Tages haben die Bayern natürlich besser gestanden, aber sie haben dann natürlich trotzdem auch Platz gemacht. Sie haben dann trotzdem natürlich auch irgendwie Chancen zugelassen. Und dann vergleicht mal auf der einen Seite die Geschwindigkeit mit der Real Madrid aus bedrängten Situationen rauskommt und auch mit der Ballsicherheit im Übrigen. Da wurde ja relativ oft nicht nur 5-2, sondern irgendwie 4-1, 5-1 und so weiter gespielt, mit welcher Eleganz tatsächlich Real Madrid sich immer wieder aus Drucksituationen, das haben die Bayern nämlich tatsächlich ganz gut gemacht, dieses Gegenpressing, auf den Ball gehen, Druck ausüben und so weiter und so fort, wie elegant sie sich zum Teil da rausgespielt haben. Und dann am Ende natürlich hat Real Madrid in Kontersituationen eine Geschwindigkeit, die Bayern München einfach nicht hat. Und das ist natürlich auch ein zweites Problem, das fehlt dir dann einfach, weil du natürlich dir schnelle Überlegenheit erspielen musst gegen Real Madrid, wenn du Tore machen willst oder wenn du mehrere Tore machen musst. Das haben sie nicht gehabt, das haben sie nicht gekonnt und dazu haben sie wiederum irgendwie auch noch mit Lewandowski gespielt, der auch heute wieder ein Totalausfall gewesen ist.
Das ist tatsächlich wirklich etwas, das hatten wir ja schon letzte Woche, glaube ich, auch schon mal angerissen, dass das für Lewandowski natürlich mittlerweile echt so zum Problem geworden ist oder eher zum Problem für seine Mannschaft, nenn es wie du willst, ist vielleicht auch ein bisschen überspitzt formuliert, aber tatsächlich hat er sich auch heute wieder nicht auszeichnen können und er ist halt einfach nicht momentan auf internationalem Niveau der Spieler, der den viel zitierten Unterschied machen kann. So.
Also wenn er seine eigene, er hat ja auch seine eigene Zählweise, ja, wenn man jetzt mal Ronaldo und Messi nicht als klassische Mittelstürmer zählt, sondern die Mitbewerber wären Griezmann, Suarez und so, da hält sich Lewandowski ja eigentlich so mit, das ist sein Selbstverständnis schon für den Salah ist halt okay, ein Außenstürmer. Firmino spielt in der Mitte.
Entschuldigung.
Firmino spielt ja die 9 bei Liverpool. Also, und da hält er sich schon für den Besten. Aber dann musst du bitte über 180 Minuten in einem Champions League Halbfinale mindestens dein Tor machen.
Vor allen Dingen musst so. Du, vor allen Dingen, wenn ich mal an das letzte Spiel sozusagen erinnere, nämlich das DFB-Pokalspiel gegen die Bayern, wo er die Bayern irgendwie so genervt hat, dass sie ihn am Ende dann auch verpflichtet haben. Also wenn du wirklich,
ach so, das 2012er Finale.
Ja,
wenn, ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest.
Entschuldige, aber wenn du so sehr zu Real Madrid willst.
Genau.
Ja, dann stimmt. Musst du ja liefern in diesem Spiel, also in diesen beiden Spielen. Dann musst du ja der sein, den die danach unbedingt verpflichten wollen, weil sie das Gefühl haben, wenn sie Lewandowski nicht haben, werden sie nie wieder gegen Bayern München gewinnen.
Und jetzt wollen sie unbedingt diesen Rames verpflichten, weil der die total genervt
so, hat. Nein, genau. Komplett verzweifelt. Er hat doch sich überhaupt nicht, wenn das die Bewerbung von Lewandowski war, dann können wir uns jetzt aber auch schon darauf festlegen, dass Lewandowski möglicherweise noch mal ein anderes Trikot, aber bestimmt nicht mehr das von Real Madrid tragen wird. Also in der Freizeit vielleicht, aber jetzt nicht in einem Spiel.
Also da müssen wir natürlich sowieso sagen, wenn Real Madrid wirklich Interesse an einem Weltklasse-Spieler hat, dann müssen sie natürlich Max Meyer holen. Ne?
Sie hörten, dieser Podcast wird präsentiert von Roger Wittmann.
Ja.
Ah, das stand im Briefing. Ja, ist ja auch egal. Aber ich wollte übrigens, ich muss dann, also im Hinblick auf die Offensive der Bayern, möchte ich einen Satz meines Freundes, des Philosophen Wolfram Eilenberger, abändern.
Der Zauberer!
Ja, Wolfram hat etwas gesagt für die WM, über die deutsche Nationalmannschaft. Er hat gesagt, bei den Ausfällen jetzt, ja, und wenn man am Ende auf den Kader guckt, er sagt, wenn Werner sich verletzt im Sturm, dann ist die deutsche Nationalmannschaft ein Ferrari unter voller Motorenkraft, der nicht überholen kann. Und das war heute auch bei den Bayern der Fall. Du hast einen unglaublich starken Motor, aber du hast niemanden, der überholen kann. So habe ich auch Mike verstanden. Dieses, was Real Madrid gemacht hat, die konnten
aber
immer Tempo
gehen.
Warte
mal ganz kurz, so, was ich jetzt aber nicht ganz verstehe, ist, wenn ich einen Ferrari mit einem ganz starken Motor habe, wieso kann ich da nicht überholen?
Das verstehe ich nicht. Weil es nicht, das ist Philosophie. Es geht halt nicht. Verstehst du? Das ist wie die Katze.
Ich hab doch einen starken Motor.
Das ist doch aber wie die Katze in dieser Box. Was? Guckst rein.
Was für eine Katze in der Box? Ich denke, ich habe einen Motor unter der Haube.
Das ist wie der Baum. Fällt der um?
Was denn für ein Baum?
Hörst du ihn oder nicht? Du kannst mir nicht folgen, Micky Beisenherz. Was ist denn dein Problem? Ist in Spanien
Zeitverzögerung. Pass auf, der Wolfram Eilenberger, verstehst du? Der hätte sich mal an einen Satz halten sollen. Und das ist... Man sieht nur mit den Augen gut. So, das ist meine Meinung.
Das Wesentliche
Ferrari, ist... Ferrari, Katze, Baum. Wenn ich einen Ferrari habe mit einem starken Motor, da kann ich auch überholen. Es sei denn, es sitzt keiner am Steuer. So.
Es ist
oder hat die Beine zu kurz.
Oder Alf sitzt am Steuer.
Oder Alf sitzt am Steuer, hat die Beine zu kurz und kommt nicht an eine Pedale. So, was ist das denn für ein Bild? So, vom Auto hat der nichts weg.
So, du hast... Die ganze Power, aber du schaffst es nicht zu überholen, weil dir vorne der Speed fehlt am Ende. Ja?
Wobei,
und das ist doch das ganze Problem. Trotzdem ist
also
das.
Also wenn es um Motorsport geht, dann sage ich ganz klar lieber Berger als Eilenberger. Das ist meine Meinung. So sieht sie mir aus.
So.
Meine Meinung.
Aber warte mal, wenn wir bei Philosophie sind, wenn in Augsburg der Baum umfällt und keiner ist da, macht der dann ein Geräusch oder nicht?
Ist das, spielst du jetzt auf dieses Unglück mit dem Maibaum an, oder was soll das jetzt?
Ach nein, auf den Trainer vom FC Augsburg natürlich.
Ach so.
Das schneiden wir alles raus. Es ist schon sehr spät. Aber pass auf, was ich noch sagen wollte. Trotzdem ist das für mich der große Unterschied. Die Offensive von Real Madrid konnte immer überholen. Also die sind so in die Räume gegangen. Und dieses, was so wichtig ist, dann kommst du wirklich mal fast frei zur Grundlinie. Und ich fand, bei den Bayern war das am Ende selbst im letzten Drittel träge. Also es war immer irgendwie ja dann genug Zeit für die Viererkette von Real Madrid, sich zu stellen. Die waren nie. Ja,
das ist richtig. Also,
die kamen nie in die Bredouille, dass sie plötzlich in Unterzahl waren. Das war immer irgendwie, wusstest du, Ramos oder Varane, da ist immer noch jemand da. Und die wurden ja auch nicht, die waren so abgeklärt. Selbst als in der 63. du wusstest, du hast noch eine halbe Stunde, steht 2-2 und ja, die Bayern spielen aufs dritte Tor. Da ist nie Hektik oder Aufregung ausgebrochen. Ja. Die haben eine halbe Stunde runtergespielt. Das ist unfassbar gewesen.
Alleine Ramos ist halt einfach wirklich unfassbar, ne? Wie gut der ist, ey. Was der weghaut, wie der das macht und so. Also natürlich war Rane gar keine Frage. Ja, irre, ne? Wirklich irre.
Ja, ja, ich finde den als Spieler, als ist eine Drecksau, aber ich finde den als Spieler ist der, das ist halt so unantastbar, ne?
Es ist auf jeden Fall vielleicht noch eine Anmerkung, ich weiß nicht, und vielleicht machen wir dann auch irgendwie den Laden bezogen irgendwie auf das Spiel dann auch
dicht. Den Deckel drauf und dann weiß man nicht, ob die Katze tot ist.
So, um nochmal so einen furchtbaren Begriff irgendwie zu benutzen, der ja irgendwie jetzt in Mode bekommen ist. Wenn man sich das Spiel der Bayern in der Box angeguckt hat, also im 16er.
Ich sag nix.
Da war die einzig wirklich...
Da ist ja auch die Katze drin.
Danke!
Nein. Wenn Real Madrid im Strafraum war, war immer brutalste Gefahr. Wenn die Bayern im Strafraum waren, hat es immer irgendwie so Flipper-Situationen gegeben, dass da am Ende irgendwie so Kommissar Zufall ja auch in dem Fall übrigens des Tores von James dazu geführt hat, der ja auch quasi jemanden angeschossen hat und dann macht das natürlich super, ohne Frage. Kriegt er die zweite Möglichkeit, tunnelt den Keeper und so weiter und so fort. Aber ansonsten waren das immer Situationen, die nie klar gespielt waren, sondern die immer irgendwie so durch Zufall entstanden sind, weil der Ball nochmal abgeprallt ist oder der Ball irgendwie nicht richtig rausgespielt worden ist oder irgendwie flippermäßig durch den Strafraum gegangen ist. Es hat 0,0 präzise Strafraumszenen der Bayern gegeben. Anders eben als Real Madrid. Und auch deshalb, irgendwie nochmal, finde ich, ist nicht die schlechtere, sondern tatsächlich die spielerisch bessere Mannschaft ins Finale gekommen.
Du, also wie gesagt, man kann die ganze Situation der Bayern auch sowieso ganz anders analysieren. Der Fehler liegt ja ganz woanders. Das mit den Kreuzen, das war der Fehler. Ja, das ist also... Gar nicht, also man hätte mehr aufhängen sollen. Also Söder und Co. hätten überall Kreuze machen sollen. So, das ist meine Meinung. Aber sei es drum. Nein, es hat definitiv, ist definitiv die richtige Mannschaft weitergekommen, muss man sagen. Krasse Nummer natürlich jetzt auch von Real. Dritte Mal Finale hintereinander. Und, aber ja, wer weiß, für Klopp vielleicht gar nicht schlecht. Klopp liegt ja Real, muss man sagen. Der ist ja, hat ja mit Real eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht als Trainer.
Klopp hat übrigens den großen Unterschied, den die Bayern nicht haben. Der hat nämlich die Geschwindigkeit. Der ist nämlich der denen unfassbar auf den Sack gehen wird, der die unfassbar irgendwie stellen wird im Pressing, im Gegenpressing. Und dann bei Ballbesitz haben die halt diese Hammergeschwindigkeit, um die Tore dann auch zu machen, die Bayern nicht haben. Ich glaube auch, dass es tatsächlich für das Spiel sogar das bessere Finale wird. So, jetzt haben wir uns aber mit allen verschissen, oder?
Jetzt ist eine Sache zu sagen, wir haben ja immer über die kleinen Personalien gesprochen im internationalen Fußball. Für mich ja die Nachricht und die Meldung der Woche ist, Željko Buvac hört auf.
Ja, deswegen sind wir jetzt auch, deswegen sind wir auch
Co-Trainer und also quasi rechte Hand und Gehirn, also quasi, wenn man vorne sich, also ich stelle mir ja Klopps Ansagen immer so in etwa vor, wie Klinsmann im Sommermärchen, nur irgendwie cooler. Mhm. Ja? Ja, und hinten ist halt einer, der stellt die Hütchen auf und macht die Taktik. Das ist ja Željko Buvac, der ja seit ungefähr gefühlt zwei Jahrzehnten hinter Klopp quasi herräumt.
Das sind ja sogar faktisch fast zwei Jahrzehnte, 17 Jahre.
Und jetzt passiert ja Folgendes. Es ist so, man sieht das mit wirklich mehr als nur einem weinenden Auge, weil man sagen muss, das ist so ein bisschen, als wenn sich die wirklich coolen Eltern von meinem Kumpel, wo man sagt, ey, die waren immer cool zusammen, die sind in Urlaub gefahren, die haben alles zusammen gemacht, dass die sich plötzlich scheiden. Das kommt ja dann ganz, ganz, ganz unerwartet. Und so ist das, dass das plötzlich auseinandergeht. Ich weiß die Gründe nicht. Ich habe es bisher auch nicht ergründen können, aber das ist für mich sehr, sehr einschneidend, auch für die Zukunft des FC Liverpool, weil da natürlich das absolute Mastermind des Klopp-Fußballs geht.
Ja, also ich meine, genau, die haben sehr lange, sehr erfolgreich zusammengearbeitet. Man weiß ja überhaupt nicht, was da hinten abgelaufen ist. Da kann man jetzt wunderbar was hineingeheimnissen, Eifersüchteleien, Egos, die aufeinander prallen, aber wir wissen ja nun wirklich überhaupt nichts, über das wir miteinander arbeiten, wobei uns natürlich noch nie vom Spekulieren abgehalten haben. Eine steht aber im Grunde genommen fest, wenn ein Buvac auf dem Markt ist, dann muss Eintracht Frankfurt zuschlagen. Also das ist ja nun wirklich vom Namen her, ist das ja wie die Faust aufs Auge. Also
wobei,
Buvac weg, Buvac kommt, das ist für Frankfurt, ne, oder?
Wobei ich schon gehört habe, und da wir könnten ja hier jetzt hier in der Mitte auch nochmal Werbung machen, sozusagen ein Mid-Roll-Spot, alle 11 Minuten verliebt sich Arsenal London in den Co-Trainer von Jürgen Klopp. Mhm. Habe ich nämlich gelesen, also man sagt natürlich, ich habe Arsenal London gesagt. Das sagt man nicht. Sorry. Aber nebenbei habe ich gelesen, dass der gleich und gefühlt wirklich nach 11 Minuten, nachdem die Nachricht mit der Trennung oder der möglichen Trennung kam, habe ich gleich gelesen, Arsenal hat Interesse.
Wenn wir jetzt gerade sowieso schon so schön bei der Spekulationskiste sind, was ist denn mit dem Bundesliga-Verein, der die Leistung von Buvac ja auch sehr gut beurteilen kann, sprich Borussia Dortmund?
Ja.
Wie sieht man das denn da? Ne? Wie sieht man diese Personalie denn? Lucien Favre wird jetzt plötzlich von Hans-Joachim Watzke geghostet. Bis gestern hat man noch eng chattet, hat noch gewhatsappt, hat sich ab und zu mal ein freches Emoji geschickt. Heute zwei blaue Haken von Aki Watzke, aber keine Antwort mehr. Da ist Favre jetzt auch. Was habe ich denn falsch gemacht? Was habe ich denn gemacht?
Aber zwei blaue Haken hat Dortmund auch von Schalke kassiert, oder?
Zwei blaue Haken hat übrigens ja Lewandowski auch kassiert. Aber das, na gut.
Aber eine Sache noch, wenn das wirklich eine Scheidung ist zwischen Buvac und Klopp, nimmt dann Buvac auch so die Hütchen mit und diese drei Mannequin, diese gelbe Mauer, die man immer aufstellt? Sag du, Jürgen, das, sorry. Also ich krieg auf jeden Fall die Mauer und die
acht Hütchen.
Ja. Nee, und diese diese grinsenden Männchen, die immer als Mauer aufgebaut werden, die werden auf jeden Fall, die kann man ja auch mit ins Bett nehmen.
Ja, und die Trennung wurde natürlich verkündet. Klopp hat dann zu Buvac gesagt, immer, wie heißt der? Zelko, ne? Zelko, ja. Zelko, hier, Buvac, sagt er. Wie heißt unser Motto? You never walk alone, ne? Ja, stimmt nicht. Tschüss. Schönen Tag noch. So, ganz einfach.
Das kann
so einfach sein. Oder ist doch ganz einfach. Ne? Wie Homer Simpson damals, Lisa den Brief diktiert. Geliebte Puppe, willkommen im Abschiedsland. Seine Einwohner, du. PS, ich bin schwul. So, ne?
Ja. Haben wir nicht mal, kann es nicht sein, haben wir nicht mal in irgendwo in der letzten Saison, haben wir nicht mal das Tinder für Trainer erfunden? Ich glaube, für den HSV war das, glaube ich, ne?
Trainer. Ist in deiner Nähe matched. Ja, also an HSV wollen wir den jetzt aber nicht verschleudern, ne? Wobei, da müssen wir doch jetzt auch mal drauf zu sprechen kommen. Wir befinden uns übrigens schon im dritten Drittel dieses Podcasts, ne?
Aber es ist doch in der Bundesliga nichts passiert.
Genau, war ja nichts. Was war denn da groß?
Aber das können wir doch, da können wir doch wirklich mal wie in so einem Manga-Comic von hinten anfangen.
Also erstmal müssen wir vielleicht mal, erstmal gratulieren wir natürlich Fortuna Düsseldorf zum Aufstieg. Ich glaube, oder andersrum, ich frage mich, ob für einen Düsseldorf-Fan eigentlich der Aufstieg nochmal sozusagen aufgewertet wird, weil ja gleichzeitig auch noch der erste FC Köln abgestiegen ist.
Dem Vernehmen nach ist das so.
Ja?
Ja, ja klar.
Aber ist es nicht, aber sagt das nicht, also neben der Dramaturgie des Freiburg-Spiels, was ja quasi die ganze beschissene Saison des ersten FC Köln nochmal in 90 Minuten war von der Dramaturgie her, sagt das nicht alles über die Saison des ersten FC Köln aus? Dass sie dann genau absteigen, wenn Fortuna Düsseldorf aufgestiegen ist? Also,
ja, passt halt, ne?
Das ist halt, also hast du Scheiße am Schuh?
Absolut.
Ja. So, es ist halt.
Ja.
So, und wir kommen wir auch tatsächlich meiner Prognose einen Schritt näher. Der HSV schafft es noch in die Relegation und verliert dann gegen Holstein Kiel.
Ja, das wäre halt, wie wir schon festgehalten haben, wirklich eine sehr lustige Schlusspointe. Das würde dann so ein bisschen so die Klammer schließen nach all diesen Jahren. Ja, wenn man so gesehen hat, wie sie jetzt wieder aufgetreten sind, täte es einem ja fast schon ein bisschen leid, weil das ist Wahnsinn, ne? Da ja Aber es ist ja wirklich wie bei Shaun of the Dead in dem Film, ne, wo die dann irgendwie das erste Mal mit den Zombies in Kontakt treten und den mit der Schippe auf den Kopf hauen und mit Knüppeln und die mit Platten bewerfen und die auf Teufel komm raus immer wieder aufstehen, immer wieder näher kommen, wo du sagst, jetzt ist doch endlich gut.
Der HSV ist der schwarze Ritter von Monty Python.
Ja, wirklich, echt. Und ja, aber man muss dem HSV auch wirklich dankbar sein, weil sie dieser Saison am Ende noch ein bisschen Spannung abtrotzen. Das ist ja schon das Schöne an der ganzen Sache, sonst wäre ja gar nichts mehr los. Und jetzt wirklich dann, jetzt kann man halt einfach nur hoffen, dass Leipzig sich noch ein bisschen am Riemen reißt und diese Saison dann auch so quasi noch ein bisschen mitgestaltet. Also das ist schon aufregend. Also es war auch echt, ich habe das Spiel auch gesehen, vom HSV. Es ist auch, also Holtby ist halt einfach, also es gibt ja nicht wenige HSV-Fans, die natürlich schon innerlich auch ein bisschen bitterlich weinen, dass ausgerechnet Louis Holtby jetzt so irgendwie der Spieler ist, an dem alles hängt. Aber der ist natürlich ein schöner Beleg dafür, wie wichtig das Vertrauen des Trainers ist. Also weil der...
Warum eigentlich? Also ich will jetzt nicht sagen, ich kenne ihn, aber ich habe ihn zumindest irgendwie 2-3 Mal tatsächlich erlebt und auch kennengelernt und auch mal ein Interview mit ihm gemacht und so weiter und so fort. Also warum kapriziert sich irgendwie so beim HSV alles auf Holtby? Weil er ist tatsächlich ein netter Kerl.
Das glaube ich sofort, ne? Aber irgendwie mögen die den nicht. Die finden den irgendwie nicht so sexy insgesamt. Ja. Komisch. Was soll man dazu sagen? Stehen halt nicht.
Aber hat er nach seinem Kopfballtor so sympathisch gejubelt? Aber wenn, ich sage dir eins, wenn der HSV die Klasse hält, in der Relegation, dann kommt Johnny Logan in Volkspark und singt Hold Be Now.
Oh Gott, Alter, ey.
Manchmal, und schön,
manchmal,
Hold
manchmal,
Be manchmal, Now.
Oh Mann, ey.
Entschuldige, wir spielen kurz ein bisschen Aber Musik.
Ich möchte, pass auf, ich versuche es wieder gut zu machen.
Ja.
Es ist ja die irre Geschichte dieser letzten 6-7 Spieltage dieser Saison. Und wir haben so viel gemeckert über die Bundesliga und wir haben uns so viele Spieltage zu Recht lustig gemacht über den HSV. Und dann hast du die Schlusspointe dieser Saison, dass in einer Spielzeit, wo fast alle Teams im Gegenpressing erstarrt sind, spielt plötzlich der HSV unter Christian Titz Ballbesitzfußball, der auch noch richtig schön anzusehen ist.
Ja.
Es ist unfassbar. Wirklich.
Ja, umso unfassbarer, dass dann zwischenzeitlich schon ist dann heißt, dass der HSV irgendwie im Falle eines Abstieges sich nach einem neuen Trainer umguckt, was ich überhaupt nicht verstehe. Also ich weiß nicht, wo diese Meldung herkam, was das soll. Das macht ja gar keinen Sinn. Da haben die das erste Mal seit Jahren mal irgendwie einen richtig guten Typen an der Seitenlinie stehen und dann wird der Verbleib von Titz irgendwie von der Liga-Zugehörigkeit.
Das ist ein solcher, das ist wirklich, aber da sind wir wieder bei Tinder, bei Trainer-Tinder. Also dann kannst du es auch wirklich original auch sein lassen, weil das ist so ein unfassbarer Schwachsinn. Entweder steht man auf dieses System und man muss ja noch dazu sagen, dass im Fall von Titz ja auch noch hinzukommt, dass der ja ein System in den U-Mannschaften eingeführt hat, also ja tatsächlich auch damit beauftragt gewesen ist, eine gewisse Philosophie mitzuentwickeln und so weiter und so fort. So, jetzt begeht man den etwas zu spät, weil man auf diese idiotische Idee Hollerbach gekommen ist. Vorher
war Rothosen-Traditionsscheiße.
Ja, weil man sich vorher nicht getraut hat, die mutige Entscheidung zu treffen. Jetzt wird man für Mut, ja, ernsthaft, ich meine, wenn sie sich die...
Nee, ich finde nur diese im Hintergrund einfach mal, diese Rothosen-Tradition, also wenn schon Rothosen-Tradition scheiße, dann ja wohl das traditionelle Krebsessen auf Sylt, ne? So. Ja.
Oh, geil, Entschuldigung.
Oh Mann, ey.
Aber ich möchte aber sagen.
Nur Bunte und Gala-Leser wissen jetzt, wovon wir reden. Ja,
genau.
Wenn wir jetzt von Christian Titz, der U-Mann des HSV, ja, wenn wir jetzt überdenken, so, der HSV bleibt vielleicht drin am Ende, aber sucht sich einen neuen Trainer. Noch viel geiler ist, Holstein Kiel steigt vielleicht auf und sucht sich einen neuen Trainer. So absurd ist das Business, ne?
Oh, und da muss man aber auch noch mal dazu sagen, ich meine, wir haben ja ein bisschen gemeckert darüber, irgendwie, wie die Bayern tatsächlich ja es geschafft haben, Eintracht Frankfurt kurz vorm DFB-Pokalfinale auch noch mal außer Tritt zu bringen, weil man dann diese Personalie Kovac dann halt irgendwie auch hat lanciert.
Nein, wir haben das nicht lanciert, das von uns kommt, das kommt nicht von uns.
Und die Bild hat ja auch nochmal gesagt, nein, sie haben recherchiert. Also es kam nicht von den Bayern. Also jetzt haben die auf jeden Fall diese Personalie lanciert. Irgendwie Frankfurt ist total aus dem Tritt. Und der Punkt ist, man sieht nämlich auch an Holstein Kiel, wie fragil dann in einer entscheidenden Phase der Saison ja so ein System ist. Die haben sich dann nochmal retten können, aber in der Sekunde, als der erste FC Köln nämlich bekannt gegeben hat, dass sie an Markus Anfang Interesse haben und dann ja, glaube ich, eine Woche später auch tatsächlich ihn engagiert haben. Auch da wurde es ja ein bisschen unrund in der Performance von Holstein Kiel. Jetzt haben sie sich wieder gefangen, aber Obacht, sage ich nur, das ist wirklich dieses Announcen von wohin geht mein Trainer in der nächsten Saison, ist eine echt gefährliche Kiste.
Also es ist ganz lustig, weil ich gehe ja nach wie vor davon aus, dass es von Bayern-Seiten lanciert wurde, das mit Kovac. Und ich bleibe jetzt einfach auch bei dieser Erzählung. Und das kann sich aber natürlich bitter rächen. Fängt es im Grunde genommen schon an, weil diese Beschädigung von Kovac setzt ja schon ein. Also, dass die Bayern-C-Mannschaft Frankfurt 4-1 schlägt, das ist natürlich für den Neutrainer Kovac jetzt schon so eine richtige Klatsche. Ausgerechnet in München, ausgerechnet für und vor und mit der Mannschaft, die er demnächst trainieren soll. Also der kommt ja jetzt schon im Grunde genommen angenockt dahin. So.
Aber erinner dich, der Gentleman Heinkes ist so eine Drecksau. Der hat schon den Guardiola geschwächt, indem er das Triple geholt hat. Ja, und jetzt kommt da sein Nachfolger mit Frankfurt, der sagt, pass auf, ich stelle einfach eine halbe Jugendmannschaft auf und Sandro Wagner und gewinne 4-1. Guck mal, was ihr mit dem Idioten vorhabt nächste Saison. Es ist schon zweimal eine miese Kiste gewesen, so im Abgang immer noch den Trainer zu schwächen, der danach kommt. Also weißt du, das ist auch so, so muss man den Heinkes vielleicht auch mal sehen. Und ich muss dir sagen, weil ihr gerade gesagt habt, so die haben ja vor allen Dingen die Mannschaft von Eintracht Frankfurt verunsichert, auch mit Hinblick auf das DFB-Pokalfinale.
Ja, sowieso.
Die haben aber aus modischer Sicht vor allen Dingen Niko Kovac extrem verunsichert. Erst dieser Pullover. Mit
dem Kragen und so.
Ja, und jetzt diese Sonnenbrille, diese Riesen, also diese eine Nummer zu groß im Duty-Free-Shop in Frankfurt am Flughafen noch gekauft, diese Ray-Ban, die so.
Herr Vogelsong, Sie dürfen eine Sache nicht vergessen. Hört Kovac, der ist Jugoslawe.
Entschuldigung, Herr Beckenbauer, sagt man noch Jugoslawe?
Ja, gut, ich war gerade noch bei ihm essen. Also, nicht, sagt man das nicht mehr. Ich würde Ihnen das jetzt, also wenn Sie mir das sagen, ich würde das blind unterschreiben. Ja.
Aber aus modischen Gesichtspunkten ist das total Chebab-Shishi.
Oh Gott. aber also man muss vor allen Dingen sagen, den größten Klops hat sich natürlich jetzt Kovac natürlich selber noch geleistet, dass er sich jetzt auch noch von dem Fahrer von Uli Hoeneß irgendwo hinfahren lässt nach dem Spiel. Nicht mit der Mannschaft zurückreist, sondern sich vom Fahrer von Hoeneß jetzt irgendwo hinfahren lässt. Also noch deutlicher kannst du der eigenen Mannschaft ja nicht signalisieren. Leute, ich bin also schon ganz woanders. Und bin jetzt im Grunde genommen schon so auf der Payroll von Herrn Hoeneß. Also,
aber da haben wir es doch, ne?
Ist ja nun mal die Aufgabe.
Aber pass auf, da haben wir es doch. Auf den Klops von Kovac folgt Klops Kovac.
Ja.
Schön.
Ah, ist das schön.
Ah, wunderbar.
So, dann hören wir doch hier auf. Besser wird's
nicht. Das ist ja großartig. Schön.
Aber jetzt muss ich doch mal als großer Fan der 99er Radio-Schlusskonferenz, wir melden uns vor Abgrund, Günter Koch, möchte ich noch mal sagen, ich habe am Wochenende das wirklich im Radio gehört, was da passiert ist. Und HSV und Wolfsburg und Freiburg und Köln, es war Wahnsinn. Es kann ja wirklich so werden, dass es noch mal richtig, richtig, richtig interessant wird, diese letzten beiden Spieltage. Und jetzt können wir nämlich wieder ein bisschen in Nostalgie schwelgen Micky und ich, die in den 90ern nämlich Fußball geguckt haben, während Mike nur im Kino war die ganze Zeit.
Nee, ich weiß mittlerweile, was ich gemacht habe. Aber
Mike nur Beverly Hills 90210 geguckt.
Ich weiß es tatsächlich. Ich habe nämlich, als ihr das so gesagt habt, was habe ich denn eigentlich in den 90ern gemacht, habe ich
masturbiert.
Was?
Was?
Was hast du gesagt?
Hast du
masturbiert gesagt?
Nein.
Ja, sowas würde ich nie tun. Nein. Ich war ja in der Zeit tatsächlich Tennisreporter und ich habe aus irgendeinem Grunde gar nicht so viel Fußball geguckt. Ich könnte euch so
Tinef-Reporter
die ganze Tinef-Reporter
warst du, Tinef-Reporter.
Bei Radio Schleswig-Holstein. So.
Du, ja sicher, du bist die ganze Zeit mit deinen Buffalos auf der Mayday gewesen. Das hast du gemacht. So, und Pillen hast du dir reingehauen, so. Verstehst du? So.
Ja, aber dann von aber komm, ey, so weit ist es doch nicht. Von Mark O nach Mark Uth.
Wow. Puh. Heute wird aber einer nach dem anderen rauskommen. Wisst ihr was?
Ich hole mir schon spät.
Hier, erzählt euch mal eure 90er-Nostalgien.
Ja, pass auf. Also, es geht ja darum, ich wollte einfach darauf hinaus, nach diesem Spiel HSV gegen Wolfsburg, wer steigt jetzt direkt ab und wer geht in die Relegation? Das wollte ich einfach nochmal machen. Auch mal für die Fans, ja?
Für die Fans.
Wer? Die Fans geht am Ende in die zweite Liga und wer geht am Ende in die zweite Liga und wer geht noch in die Relegation? Nach dem Spieltag.
Jetzt. Alle.
Alle. Sie gehen alle runter. Ja.
Ach Gott, Labbadia rettet den HSV.
Also gute Frage. Wir haben, ach komm, lass uns doch mal reingucken. Also wir haben auf jeden Fall das Spiel Eintracht Frankfurt gegen den Hamburger Sportverein.
Da muss man vom Momentum sprechen im Moment, oder?
Absolut, ja.
Also total. Frankfurt hängt halt einfach komplett durch. Also der HSV hat ja jetzt bewiesen, dass sie auch solche Spiele, in denen wirklich es um alles geht, also so diese vermeintlichen Endspiele, dass sie es tatsächlich auch schaffen können, auch solche Spiele zu gewinnen. Sogar spielerisch, muss man ja sagen.
Ja.
Das heißt, dass jetzt die Erwartungshaltung an einen möglichen Sieg tatsächlich nicht ganz unberechtigt ist. Frankfurt hängt richtig durch. Ich behaupte, spätestens jetzt auch seit dieser Chauffeursnummer ist das alles nicht besser geworden. Die Mannschaft, also sagen wir mal, zwischen Kovac und der Mannschaft ist ein richtiger Bruch. Da geht ein richtiger Riss durch. Das wird auch nicht aufzufangen sein bis zum Pokalfinale, wo die Mannschaft sich im Grunde genommen mehr oder weniger selbst motivieren kann. Da brauchen sie einen Kovac nicht mehr. Deswegen würde ich das Pokalfinale jetzt auch noch mal ein bisschen anders behandeln, was das angeht. Aber in der Liga, die gehen noch runter bis auf den 10. Platz. So, meine Meinung. Und deshalb wird der HSV auch gewinnen.
In Frankfurt.
Richtig. Ja.
Warum denn nicht? Außer nee, es kommt natürlich wieder das zum Tragen.
Ja, ich frage nur.
Jetzt, wo man wirklich was verlieren kann, ne? Aber das ist ja immer.
Hätten sie ja gegen Wolfsburg auch.
Ja, aber das Interessante ist, Borussia Dortmund spielt dann gegen Mainz 05. Mhm. Da behaupte ich mal, also insbesondere auch die letzten 30 Minuten, die Dortmund ja auch gegen. Also Dortmund.
Ja. Gegen Pavlenka.
Pass auf, Dortmund macht die Champions League klar. Jetzt am 33. Sie. Spieltag.
Machen gegen Mainz, also Mainz und gewinnen. Mainz ist. Ja. Mainz ist, glaube ich, aber tatsächlich auch, durch ist ein großes Wort bei der aktuellen Tabellenlage. Aber ich glaube, auf Mainz müssen wir uns nicht konzentrieren. Ich glaube, es geht wirklich in erster Linie nur um den HSV oder Wolfsburg.
Naja, warte mal ab. Also jetzt gewinnt der HSV, dann hat der HSV 31 Punkte. So, und dann ist die große Frage, dann bleibt nämlich Mainz stehen bei 33, sind es nur noch 2 Punkte. Und Freiburg spielt gegen Borussia Mönchengladbach. Mhm. Dass so ein Pipti-Pipti-Spiel wieder in der sagt. So. Aber also dem Namen nach gewinnt das natürlich Borussia Mönchengladbach. So, dann haben die beide 33 Punkte. Und dann wiederum haben wir ein sehr interessantes Spiel, nämlich RB Leipzig gegen VfL Wolfsburg.
Tja, Leipzig hat natürlich momentan alles andere als einen Lauf.
So,
hat ja
Stichwort
sogar mehr
Momentum.
Gegentore, hat ja mehr, ja eben deswegen, hat ja auch mehr Gegentore kassiert als Hamburg mittlerweile,
aber
erstaunlicherweise.
Aber muss man eben auch mal sagen, innerhalb von 5 Wochen von der Scheißbude zur Schießbude der Liga, ne? Also oh Mann, Leipzig in der Wahrnehmung nochmal, kann man jetzt ganz anders. Ist ja fast schon Mitleid und oder sowas, eine Mischung zwischen Häme und Mitleid. Ne? Also ich meine, wie viel haben die jetzt in den letzten 4 Spielen gefühlt 18 Gegentore oder so? Ne?
Das weiß ich nicht, aber sie haben auf jeden Fall ein Torverhältnis von -12. Während der HSV minus 22, Freiburg minus 24 und Mainz minus 14 hat. Also damit sind sie immer noch okay dabei. Also.
Ja, aber die haben ja 50 Gegentore oder so irgendwie. Das ist ja
irre. Nein, 43. Und der HSV 43? 43 und der HSV 49.
Okay.
Ah, okay. Na, sei es drum.
50 Gegentore, interessanterweise 50 Gegentore hat Hannover 96, 63 der erste Fußballclub Köln.
Mein Gott.
Und 53 der SC Freiburg, guck mal.
Echt? Ja. Tja. Ja, also der Trend spricht natürlich alles andere als für Leipzig, das kann man ja ganz klar sagen. Trotzdem glaube ich, dass sie noch nicht ganz so am Arsch sind wie jetzt beispielsweise Frankfurt. Und von daher glaube ich, dass sie das durchaus noch gewinnen können. Ja.
Also dann sind wir aber deine Tendenz ist dann Wolfsburg 17, HSV 16, richtig?
Ja, richtig. Das war ja auch meine Ansage. Sag mal, ich habe doch gerade, wer sagt denn, also Leipzig hat 50 Gegentore, das habe ich gerade gesagt, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Sag mal, spiele ich jetzt oder ihr? Leipzig hat 50 Gegentore.
Ja.
So, aber ja, habe ich doch gerade gesagt. Ja, und der HSV hat 49. So,
aber
wer hat mir denn gerade gesagt, der Leipzig hätte nur 43?
Mike hat irgendwas mit 43
gesagt. Entschuldige, Entschuldigung.
Ja, aber mein Mike, Fehler. Das ist ja wieder deinem Geburtstag letzte Woche. Mike, herzlichen Glückwunsch zum 49. 43.
Richtig. 43 waren die Tore von Wolfsburg, entschuldige bitte.
Ja, du bist der hat doch schon wieder, dermaßen dem Alkohol zugesprochen.
Man selbstverständlich.
Ne? Da ist ja wirklich, du bist ja wirklich, du könntest EU-Kommissionspräsident oder so sein, ne? Jean-Claude Nöcker.
Ich bin der Udo Lattek von MML.
Damals habe ich dem Diego Maradona, habe ich gesagt, da kam er zu spät zum Bus, da habe ich dem Busfahrer gesagt, so, abfahren. Die Mannschaft hat applaudiert, nächsten Tag war der Maradona beim Präsidenten, hat gesagt, Trainer, mit dem kann ich nicht mehr, war ich entlassen. So. Das hat auch mal gehört habt. Ja, ja so. Es sind zu wenige Geschichten im Umlauf mittlerweile, seitdem er nicht mehr beim Doppelpass sitzt.
Ja, so. ich kenne die schöne Geschichte von Udo Lattek, wo er abends irgendwo übernachtet hat bei einem Spiel, keine Ahnung, und ich glaube dem Bayern-Spiel im Hotel übernachtet hat und am nächsten Morgen auscheckt im Hotel und gefragt worden ist, an der Rezeption, Herr Lattek, hatten Sie was aus der Minibar? Antwort, ja, alles.
Ich ahnte die Pointe, aber ich fand sie zu schön, um nicht noch einfach nochmal herzlich drüber zu lachen.
Aber wenn wir jetzt zu so später Stunde schon bei Udo Lattek sind, ich habe es, glaube ich, irgendwie vor unzähligen Folgen mal gesagt, aber der große Warm-up-Running-Gag von Jörg von Torra.
Dein Wonti,
mit Udo,
dein Liberace.
Mit Udo Lattek war ja immer, der Udo Lattek braucht keinen Maskenbildner, der braucht einen Stuckateur.
Ich habe lustigerweise noch an dich denken müssen, und zwar habe ich den Wonti gesehen, also nicht persönlich, sondern in der Zeitschriftenauslage in der Tankstelle, und zwar lächelte mir der Wonti entgegen von der Prisma. Und da habe ich noch gedacht, der Lukas Vogelsang, der hat dem Wonti nochmal einen richtigen Publicity-Schub gegeben. Sonst hätte der Wonti dort niemals reüssieren können. Meine Meinung.
Aber pass auf, wo wir schon bei Publicity-Schub sind. VfL Wolfsburg.
Ja.
Man muss auch sagen, ein Verein mit so vielen finanziellen Möglichkeiten, der schafft Jahr für Jahr seit diesem. Und wir waren zusammen im Stadion, Micky, 2015, als Kevin De Bruyne Borussia Dortmund besiegt hat und sie Vizemeister geworden sind und Pokalsieger. Wie kann man denn es schaffen, in 2 Jahren und dann in 3 Jahren einen Verein so, trotz dieser Wirtschaftskraft, so runter zu wirtschaften, dass nicht zusammenpasst, wo man auch wirklich in keinem Mannschaftsteil das Gefühl hat, dass da irgendwas durchdacht ist. Habe ich auch gegen den HSV wieder. Ich dachte, Wahnsinn. Die einzelnen Teile hören sich ja ganz gut an und jeder Spieler würde wahrscheinlich bei einem anderen Verein auch funktionieren, aber zusammen. Da greift halt kein Rad ins andere. Ne? Es ist wirklich, also Labbadia, was mir selten passiert ist in den letzten 20 Jahren, Labbadia tut mir das erste Mal richtig leid.
Also der steht ja vor einem Rätsel. Ne? Also wenn man die Kameraschwenks auf ihn gesehen hat, teilweise auch in Situationen und dann in diesen Elfmetersituationen, die ja teilweise auch wirklich dusselig gewesen sind und so weiter. Also wenn man dann in sein Gesicht geguckt hat, das ist ja Ratlosigkeit.
Ja, der weiß, was wie der geguckt hat. Wie Boris Becker. Ja, nee, ich wollte euch mal so einen frischen Gag präsentieren.
Aber weil wir eben davon abgekommen sind, weil wir eben, ich finde im Übrigen, ernsthaft, die Trainerauswahl von VfL Wolfsburg, das Setzen auf Labbadia, verglichen mit dem, was der HSV mit Titz gemacht hat. Da darf man, also vorausgesetzt, diese Schlagzeile in der, glaube ich, keine Ahnung, Bild, Morgenpost, was auch immer, ist tatsächlich ernsthaft in der Denke der Funktionäre und der Verantwortlichen beim HSV tatsächlich malträtiert. Dass sie sagen, also pass auf, wenn wir es mit Titz noch schaffen, dann können wir ihm ja das gar nicht verwehren, dass er Trainer bleibt. Aber wenn wir absteigen, nehmen wir einen anderen. Nochmal das auch, was du, glaube ich, gerade eben, Micky, angedeutet hast, irgendwie doppelt unterstrichen. Wenn man von diesem Trainer überzeugt ist, von der Spielidee, von der Art und Weise, wie er spielt, muss man ihm einen Vertrag geben. Egal, egal in welcher Liga er landet. Aber weil auch im Übrigen, weil auch, wenn ich den Satz noch sagen darf, im Übrigen zum ersten Mal seit gefühlt 18 Trainern dieser Trainer tatsächlich, ich würde fast sagen, ja, bestimmt irgendwie seit 18 Trainern, dieser Trainer wirklich eine Spielidee hat.
Ja.
Und dieser Trainer zum ersten Mal auch irgendwie so sein Ding macht, was ich super finde, der auch dann keine Rücksicht nimmt auf Namen, der auch in der Lage ist, irgendwie Spieler einfach auf die Bank zu setzen und dafür aus der U19 und U23 irgendwie Spieler hochzuholen und sie zu integrieren und so weiter und so fort. Dieser Trainer hat eine Spielidee. Und entweder mag man diese Idee, dann nimmt man ihn als Trainer, egal in welcher Liga, oder man mag sie nicht. Dann im Übrigen, wenn man sie nicht mag, muss man ihn auch entlassen, wenn man in der Liga bleiben sollte.
Ja, also ich finde tatsächlich diese Aussage seitens, also im Grunde genommen, ich drücke ja dem HSV sogar durchaus die Daumen, dass sie es schaffen, aber alleine diese Aussage, sollte sie jemals so getroffen worden sein, das deutet ja vieles darauf hin, ist eigentlich schon wieder ein Beleg dafür, dass der HSV eigentlich gar nicht drin bleiben darf, weil die Leute, die das entscheiden, es gar nicht verdient haben.
Es ist aber, der beste Fußball seit Thorsten Fink, um das nochmal zu sagen.
So, ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt. Ich habe jetzt Feierabend für heute, verstehst du? Hier in Spanien, am anderen Ende der Welt, ist 0.20 Uhr. Und wenn ich die Chance habe, dann kann ich nämlich jetzt noch für ein paar Sekunden nochmal eben mir angucken, was Waldi Hartmann zum Geschehen in Deutschland, im Fußball und der Welt zu sagen hat und mich teilweise noch von seiner Schönheit hypnotisieren lassen, verstehst du? Ja, so sieht es nämlich aus. Ne? Meine Meinung.
Dann machst du hier wie Waldi und Stand-up.
Und achte auf das Grübchen unter der Nase, was er hat, seitdem er sich die Popelbremse hat wegrasieren lassen. Habe ich Popelbremse gedacht? Das ist auch
hast
so
hast du wirklich
80er.
Popelbremse?
Habe ich wirklich
Popelbremse? Alter, ist das geil, Alter. Popelbremse. Ja, das hast du doch aus dem Schlüsselloch, du Schwein.
Nöcker darf man gar nichts mehr. Er sagt wahrscheinlich auch so Sachen wie, ich glaube, mein Trecker humpelt. Könnte jetzt mit Waldi Hartmann schon nackt und frei auf Barbados sein. Stattdessen muss ich ja mit diesen Eierköpfen da jedes Mal diesen absolut erfolglosen und dann auch noch für irgendwelche dubiosen Produkte werben. Sky und solche Sachen. Wirklich, ich habe mein Talent vergeudet. Ich bin ja Michael Sternkopf des Podcasts. So sieht's doch aus.
Ich kann nicht. Also eine Sache wollte ich dir noch sagen, Mike. Die hatten beim HSV natürlich schon unterschriftsreifen Vertrag für Christian Titz, haben ihn aber natürlich im Park verloren.
Richtig, ja.
So, Ad 1. Und eine Sache wollte ich dir noch sagen. Der für mich schönste Dialog, und damit können wir ja rausgehen, zeitversetzt war der. Luis Holtby sagte nach dem Spiel gegen Wolfsburg in die Mikrofone, es ist ja auch das erste Mal seit ewig, so wie du sagst, seit 18 Trainern, dass wir richtig Fußball spielen. Und dann saß Christian Titz im aktuellen Sportschild und sagte, Ja, da muss ich mich erstmal bei meinen Vorgängern entschuldigen für das, was meine Spieler jetzt sagen über den Fußball, den wir spielen lassen. Sensationell, das sagt alles über den HSV und damit würde ich mich gerne verabschieden. 75 ist ja Franco gestorben. Was passiert denn jetzt? 39 Jahre. Das ist so irre. Weiß ich nicht. Warte, aber bleib mal noch dran. Der spinnt ja so. 1988, da wurden die Frauen erstmal ins Parlament gewählt. Und dann kam ich 8 Jahre später, stand ich überhaupt der Mannschaft ein und wollte dann mit dem Verein.
Oh, weißt du, wer das ist? Das ist Bianca Ilgner.
Echt?
Ja.
Das ist ja geil. Naja, es reicht ja so.
Mensch, ist Bianca Ilgner
so, auch mach, noch mal komm, wir machen Titel, wir machen Titel Spanische Fliegen. Weg.
Tschüss.